Sie hören einen Podcast der Sendung Stadtgespräch.
Erfurt.
Erfurt ist super.
Erfurt, coole Stadt. Persönlichkeiten,
Einrichtungen,
Aktionen.
Erfurt.
Vorgestellt im Stadtgespräch mit Richard Schäfer.
Zu dieser Sendung begrüßen wir auch herzlich die Hörerinnen und Hörer des Radios SRB in Saalfeld, Rudolstadt und Bad Blankenburg sowie die Hörerinnen und Hörer von Radio Enno in Nordhausen. Herzlich willkommen zum Stadtgespräch. Mein Name ist Richard Schäfer. Einen generellen Hinweis möchte ich für die Sendung noch voranstellen. Ab nächster Woche, also ab 1. September, wird es das Stadtgespräch donnerstags immer ab 14 Uhr geben auf den freien Sendeflächen und die Wiederholung dann am darauffolgenden Mittwoch ebenfalls um 14 Uhr. Auch die Bücherbar wird ihren Sendeplatz verändern, nicht mehr am 3. Sonntag um 18 Uhr, sondern am 3. Mittwoch um 14 Uhr auf den freien Sendeflächen. Für die heutige Sendung, liebe Hörerinnen und Hörer, habe ich zwei Wandertipps herausgesucht. Wandertipps, die Sie hier in Erfurt oder um Erfurt umsetzen können. Vielleicht kommt Ihnen da einiges neu vor, vielleicht können Sie auch einiges Neues entdecken. Auf jeden Fall sollten Sie die Kamera oder zumindest das Handy für Fotoaufnahmen dazu bereithalten. Und im mittleren Teil habe ich einen Beitrag herausgesucht, der sich mit dem schwarzen Tod im Mittelalter, also der Pest, beschäftigt. Und da geht es darum, wie die Menschen damals mit dieser fürchterlichen Krankheit umgegangen sind. Und bevor wir uns mit diesen städtischen Themen befassen, hören wir jetzt Kubito und Suki, Urlaub in der Stadt.
Radio frei Stadtgespräch.
Stadtgeschichte. Eingeschlossen und behütet. Stadtmauern und Stadttore in Erfurt. Erfurt ist reich an Sehenswürdigkeiten. Auch abseits der großen Touristenmeile lassen sich viele interessante Zeugen der Vergangenheit entdecken. Wenn Sie für heute oder morgen noch eine Idee brauchen, dann empfehle ich Ihnen eine Wanderung zu den ehemaligen Erfurter Stadttoren und den Resten der Stadtmauern. Die ist in 1 bis 2 Stunden zu schaffen, kann aber auch, je nach Wetterlage, in mehreren Etappen erfolgen. Diese Empfehlung gilt nur, wenn keine Ausgangssperre verhängt worden ist. Nach der Wanderung haben Sie auf jeden Fall einen Überblick über die Größe bzw. den Umfang der Stadt Erfurt im Mittelalter. Sicher sind Ihnen die Namen der Tore geläufig. Da haben wir im Osten das Krempfertor, im Norden das Johannistor und das Moritztor, das Andreastor, im Westen das Lauentor, im Süden das Löbertor und Schmidtstädter Tor. Leider sind von den Toren nicht mehr viele Reste zu sehen. Reste der Stadtmauer können Sie an der Einmündung der Johannesstraße zum Gagarinring entdecken, aber auch am Neuen Theater Erfurt, am Südring und am Eingang der Brühler Straße. Ich will Ihnen auch gar keinen Weg vorschreiben. Vielleicht versuchen Sie es selbst, den kürzesten oder den schönsten Weg zu den Toren zu finden. Bevor Sie losgehen, möchte ich Ihnen jedoch einiges über die Stadttore erzählen. Als im Jahr 1873 der Status einer Festung aufgehoben wurde, verfügte Erfurt über eine der bestausgebauten und modernsten Festungsanlagen, die sich in über 8 Jahrhunderten entwickelt hatte. Da die Anlage aber zu einer Fessel für die industrielle Entwicklung wurde, ist sie gründlich entfernt worden. Dass die Stadtmauer zu einer Fessel geworden war, erzählte mir vor vielen Jahren einmal Friedrich Hagans, den ich in einem Interview hatte. Und er erzählte, dass seine Lokomotivfabrik in der Kettenstraße immer das Problem hatte, die Lokomotiven zum Güterbahnhof zu bringen.
Und da Erfurt schon rechtzeitig eine elektrische Straßenbahn hatte, war das also recht schwierig. Auf besonders konstruierten Transportwagen wurden die schweren Lokomotiven aus der Hagansfabrik dann durch die Stadt gefahren bis zum Güterbahnhof. Und damit sie nicht Kontakt mit den Straßenbahnleitungen bekamen, gingen Straßenarbeiter mit langen Stangen vorher und hoben die elektrischen Leitungen an. Aber einmal passierte es. Am Schmidtstädter Tor in etwa berührte die Lokomotive eine der Straßenbahnleitungen und die Pferde, 12 Stück an der Zahl der Firma König, waren auf einen Schlag tot. Die Firma machte dann pleite. Ein großes Unglück in der Stadtgeschichte. Und deshalb waren die Industriellen dann froh, dass die Stadtmauern fielen und die Stadt sich ungehindert weiter, vor allem nach Osten, entwickeln konnte. An den Stadttoren herrschte früher eine strenge Ordnung. Es war genau vorgeschrieben, wer durch welches Tor zu fahren hatte und was dafür an Gebühren zu zahlen war. Dazu habe ich mal im Adressbuch der Stadt Erfurt von 1833 geblättert und diese alte Torsperrordnung gefunden. Und da heißt es: Laut Bekanntmachung eines wohllöblichen Magistrats müssen die hiesigen Stadttore nach der darin gegebenen Bestimmung, wie nachsteht, geöffnet und geschlossen werden. Als da sind, im Februar 6:30 Uhr Öffnung morgens, 5:30 Uhr Schluss. Im Mai 4 Uhr Öffnung, 8 Uhr abends Schluss. Im Juni 3:30 Uhr Öffnung morgens, 9 Uhr abends Schluss. Knallhart war die Erhebung der Sperrgelder nach dem neuen Silbergeld geregelt. Von jeder Person zu Fuß 8 Groschen, von jeder Person zu Pferd 1 Taler 3 Groschen, von jedem Ochsen oder Kuh 8 Groschen, von jedem Kalbe, Ziege oder Schafe 4 Groschen. Personen zu Fuß waren also Ochsen und Kühen gleichgestellt. Und weiter hieß es: Alle Fremden zahlen jedoch überall den doppelten Preis. Zurück zu unserer Wanderung. Wir beginnen die Wanderung vielleicht am Krämpfer Tor. Am Krämpfer Tor hinaus führte die Straße, die zur Unstrut bzw. weiterhin nach der Saale führte. Auch die Weinkarren, die aus Franken über Furt, also über Schweinfurt, oder vom Rhein her von Frankfurt am Main, Hanau, Schlüchtern, Fulda, Eisenach herkamen und nach den brandenburgischen Landen gingen, benutzten sie. 1715 wurden hier in 3 Monaten 1300 Karren mit 3500 Pferden gezählt. Wir wandern weiter zum Johannistor. Wer die Hansestädte des Nordens zum Ziel hatte, musste das Johannistor passieren. Ein Zweig führte über Mittelhausen, dem uralten Sitz des Thüringer Dingstuhles, Haßleben, Wundersleben, Weißensee, zur Sachsenburg, auf der sogenannten Sächsischen Straße. Das Johannistor war eines der wichtigsten Stadttore, da hier die Handelsstraße nach Magdeburg und Braunschweig verlief. Von dort aus wandern wir durch die Altstadt zum Andreastor. Durch das Andreastor musste alles, was in die Vogtei, also südlich von Mühlhausen, gehörte. Desgleichen, was da gehet über das Hainich nach Nordhausen, Stolberg, Heringen und Neuenheiligen, heißt es in einer Verordnung. Das Moritztor müssen Sie sich vorstellen an der Stelle der Schlüterstraße, da wo heute der Talknoten in etwa ist. Vom Andreastor gehen wir zum Lauentor. In das Brülertor mündete die oft genannte Via Regia, die Königsstraße, die den reichen Kaufmannsverkehr vermittelte mit den Niederlanden und Flandern. Diese Völker- und Hauptverkehrsstraße lief seit alters her vom Rhein und Frankfurt über Eisenach und Gotha. Ursprünglich führte die Straße von Westen kommend durch das Lauentor. Die Stadt kaufte das Tor 1235 von den Grafen von Gleichen und vermauerte es im Jahre 1303. Die alte Handelsstraße Via Regia, die hier ihren Eingang zur Stadt hatte, wurde nach dem Brühler Tor verlegt. Am Brühler Tor bekommt der fleißige Wanderer eine schöne Karte zu sehen, auf der Stadtmauern und Tore anschaulich erläutert werden. So, und von dort aus versuchen wir, bis zum Löbertor zu gelangen. Das Löbertor befand sich im Süden der Stadt in der Nähe der heutigen Schillerstraße, Arnstädter Straße. Durch das Löbertor nahm die Nürnberger Geleitsstraße ihren Ausgang. Sie überschritt den alten Steiger bis Eckstedt und bog dann nach Westen ab über den Rennsteig nach Franken. Das Schmidtstädter Tor ist im Mittelalter wohl kaum ein Tor gewesen, sondern höchstens eine kleine Pforte, von denen es an den Stadtmauern noch einige gab, um den Fußgängerverkehr regeln zu können.
Radio Frei Stadtgespräch mit Richard Schäfer jeden Donnerstag ab 11 Uhr.
Stadtgeschichte. Der schwarze Ton. Krankheiten, Seuchen, Naturkatastrophen trafen unsere Vorfahren meist unvorbereitet und überraschend. Gegenmittel gab es selten und deshalb stets viele Opfer. Die Erfurter Chronik ist voll von Nachrichten über Pestseuchen. 1503 bis 1505. Die Pest sucht Erfurt heim. Weitere Pestjahre folgen 1517, 1540 bis 43, 1547, 1552, 1562 bis 64, 1611. Pestepidemie in Erfurt. In Erfurt sterben 1990 Menschen. 1626 sterben mit 3775 Menschen achtmal so viel wie in pestfreien Jahren. Woher kam die Pest? Wie äußerte sie sich und welche Gegenmittel wurden eingesetzt? Die Pest, das lateinische Wort pestis, bedeutet Seuche, ist eine hochansteckende Infektionskrankheit, die in der Zeit von 1347 bis 1353 in Europa mehr als 25 Millionen Todesopfer forderte. Ganze Landstriche wurden innerhalb kurzer Zeit entvölkert. Betroffen waren vor allem die Dörfer und Städte, in denen die Menschen eng beieinander wohnten, denn dort waren die hygienischen Zustände besonders schlecht. Die Abfälle und das Abwasser wurden direkt auf die Straße gekippt. Die Gotthardstraße hier in Erfurt hieß früher Auf der Misten, weil man allen Unrat, allen Abfall dort auf der Straße abkippte. Es gab keine Toiletten und Mensch und Tier lebten auf engstem Raum zusammen. Nagetiere wie Ratten und Mäuse huschten durch die Gassen und deren Flöhe saugten sich an. Innerhalb von wenigen Stunden bekam der Patient Fieber, Schüttelfrost und schmerzhafte Beulen am Hals, in den Achselhöhlen und in den Leisten, deshalb auch Beulenpest genannt. Die Haut verfärbte sich blau-schwarz, weshalb man später auch vom schwarzen Tod sprach. Wie gingen die Menschen mit den Seuchen um? Ein Totengräber aus Erfurt gab bei der Pest 1542 als einziger Überlebender seines Berufsstandes folgendes Rezept preis: Morgens warmer Wein mit Sommeramphor und Lorbeer gepulvert. Zu Mittag trinke ich einen ziemlichen Rausch, dass ich unverzagt werde, doch das meine tun kann. Am Abend um 5 esse ich was Saures, um 9 lege ich mich schlafen, trinke mit warmen Weine Rauten und Wacholderbeeren gepulvert ein, schwitze eine Stunde und schlafe dann. Ob seine Kur auch weiterhin half, ist unbekannt. Vielleicht hat er aber auf diese Weise durch seine Ausdünstungen alle Flöhe von sich ferngehalten. da der Übertragungsmechanismus der Pestbakterien von Ratte über Floh zum Menschen und die Übertragung der Lungenpest von Mensch zu Mensch durch Tröpfcheninfektion noch unbekannt waren, gab es in jener Zeit beim Auftreten der Pest in einem Ort nur einen Vorsorgegrundsatz, und der lautete: Fliehe weit und schnell und komme nicht zu früh zurück. So konnte sich die Stadt Erfurt durch ihre peniblen Kontrollen der Reisenden und das Verlangen von Gesundheitszeugnissen vor der Einschleppung der Pest in den Jahren 1664 bis 1666 bewahren. Als die Pest 1679 in Sachsen wütete, setzten in Erfurt erste Abwehrmaßnahmen ein. Pestärzte und Pestpfarrer wurden eingesetzt und die Bevölkerung wurde zur Anlage von Vorräten aufgefordert. Fremde durften die Stadt nur noch durch das Kremfortor oder das Brüdertor betreten, wo besondere Kontrollstellen eingerichtet waren. Das Jahr 1680 verging, ohne dass Erfurt angesteckt wurde. Im Folgejahr erweiterte man die Sicherheitsmaßnahmen. So war Erfurter Bürgern der Besuch der Leipziger sowie der Naumburger Messe bei strenger Strafe verboten worden. Auch im Jahr 1681 blieb Erfurt noch verschont. Im Frühjahr 1682 brach die Pest in Niederzimmern aus. Daraufhin wurde das Dorf militärisch abgeriegelt und den Einwohnern das Verlassen des Dorfes bei Todesstrafe untersagt. Besonders plastisch und lebensnah sind bei diesen Erkrankungen die Schilderungen des Festungskommandanten der Festung Petersberg, Baron de Mortain. Dieser dürfte wohl eher bekannt sein als der Auftraggeber der Skulpturengalerie im Gromsdorfer Schlosspark. Im Juli beschwerte sich Mortain über den Stadthauptmann Remscheid, der zunächst nach Wilroda flüchten wollte, dann aber nach Schwerborn retirierte. Ende Juli schrieb Mortain an den Erzbischof, dass das Sterben so zunimmt, dass man keine genauen Zahlen mehr erfahren kann. Im September beschwerte sich Mortain bitter über die Untätigkeit und Unfähigkeit der Doktoren und empfahl dringend, eine Obduktion der Verstorbenen durchzuführen, um so vielleicht den Grund der Krankheit zu erkennen. Doch seine Vorschläge fanden kein Gehör. Vielmehr ordnete der Gesundheitsausschuss der Stadt im Oktober an, die Straßen durch Abbrennen von Kiefernholz und Wacholderreisern auszuräuchern, um die infizierte Luft zu reinigen. Außerdem wurde mit Kanonen in die Straßen geschossen, um eine Zerteilung der giftigen Luft zu bewirken. Eine im Lauf vergessene Kugel durchschlug jedoch beim ersten Schuss eine Hauswand und tötete ein Kind in der Wohnung dahinter. Der erboste Festungskommandant Mortain verfügte daraufhin sofort, mit dem Schießen und Räuchern aufzuhören, da durch diese Maßnahmen auch eine große Brandgefahr heraufbeschworen wurde. Die Menschen standen dem schwarzen Tod nahezu hilflos gegenüber. Sie wussten weder etwas über den Krankheitsverlauf noch über wirksame Therapien. Stattdessen wurde die verheerende Seuche als Geißel Gottes interpretiert, ausgelöst durch von den Pestengeln verschossenen Pfeilen. Mit Gelübden, Gebeten, Messen und Prozessionen suchte man ihr heimzukommen. Besondere Wirkung kamen in dem Zusammenhang bestimmte Heilige zugesprochen. Dazu zählte der bereits in frühchristlichen Rom verehrte Sebastian, welcher der Legende nach wegen seiner Glaubenstreue und seiner Missionstätigkeit im Jahr 288 das Martyrium erlitt, an einen Baum gebunden und mit Pfeilen beschossen zu werden. Er überlebte auf wunderbare Weise. Wer dazu imstande sei, so die Schlussfolgerung damals, der könne auch die berüchtigten Pestpfeile abwehren. Seit dem 7. Jahrhundert wird der heilige Sebastian als Schutzpatron der Pest verehrt.
Allerorts bildeten sich Sebastiansbruderschaften, die sich der Pflege und Bestattung von Pestopfern verschrieben sowie Wallfahrten organisierten. Ägidius ist ebenfalls ein Heiliger, der bei Pest, Aussatz und Krebs, bei Dürre, Sturm und Feuersbrunst angerufen wurde. Was erinnert heute noch an die Pest? In vielen Orten gibt es noch Male, Denkmale oder Gedenksteine an die damals wütende Krankheit. In Lengenfeld unterm Stein gibt es einen Gedenkstein, den sogenannten Wiedstein in der Schafhofgasse, der angibt, wie weit die Pest kam. In Dingelstädt im Eichsfeld gibt es einen Friedhof, der mit Linden und einem Kreuz gekennzeichnet ist. Am Hohlwege, eine Viertelstunde von Dingelstädt, steht unter zwei Linden das schwarze Kritze. Über dasselbe weiß der Volksmund Folgendes zu erzählen. Vor mehreren hundert Jahren war in Dingelstädt die Pest ausgebrochen und es begann ein großes Sterben. Die beiden Friedhöfe innerhalb des Ortes hätten nicht ausgereicht, um alle Leichen dort bestatten zu können. Aus diesem Grunde und besonders auch wegen der drohenden Ansteckungsgefahr begrub man die Pestopfer außerhalb des Marktfleckens. Nachdem die Pest erloschen war, wurde ein Kruzifix auf der Begräbnisstätte errichtet. Der Volksmund gab demselben den Namen »Das schwarze Kritze«, an den schwarzen Tod zu erinnern.
In Melchendorf erinnert eine Pestsäule im Pfarrhof an die Epidemie im 16. Jahrhundert.
Im Vogtland in Tribes gibt es einen Hügel bei Hain, der als ehemaliger Pestleichenberg bekannt ist. In Bad Salzungen gibt es den Husenfriedhof mit Pesttoten aus dem Dreißigjährigen Krieg. Das war ein kleiner Blick in die Geschichte Thüringens, wie damals unsere Vorfahren mit der Pest umgegangen sind.
Ist die Pest damit Geschichte? Keineswegs. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat in den Jahren zwischen 1994 und 2003 etwa 28.350 Pesterkrankungen mit über 2.000 Pestopfern registriert.
Radio Frei Stadtgespräch mit Richard Schäfer jeden Donnerstag ab 11 Uhr.
Einen weiteren Wandertipp möchte ich Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, heute mit auf den Weg geben. Mit dem Titel Erfurt umrunden. Vielleicht haben Sie es selbst schon einmal probiert, einmal rund um die Stadt zu laufen. Gar nicht so einfach, und wenn man das Territorium weit zieht, kommt man da locker auf 50 Kilometer. Ausgangspunkt für diese Wanderungen könnten zum Beispiel die Endhaltestellen der Straßenbahnen sein. Und da habe ich jetzt folgenden Vorschlag. Von Ost nach Nord, vom Ringelberg Parkplatz, die erste Etappe. In Richtung Kerstbleben laufen, hinter der Brücke des Autobahnzubringers nach links auf den Nebenweg der Zufahrt einbiegen, dann den Hügel hinauf, im Tal unten links halten, nicht den Lutherweg folgen, sondern Richtung Roter Berg und dort bis zur Endhaltestelle Zoo und von da aus zurück nach Hause. Die nächste Etappe von Nord nach West. Von der Endhaltestelle Zoo in Richtung Gispersleben und dann vielleicht weiter bis nach Marbach. Zurück kann es dann gehen mit der Buslinie 90. Wenn Sie diesen Weg entlang gehen, dann sollten Sie nicht vergessen, dass gerade in der Nähe des Roten Berges ein Zentrum der thüringischen Geschichte gelegen haben muss. Denn bei den Ausgrabungsarbeiten, bevor die Neubausiedlung Roter Berg gebaut wurde, fand man dort über 60 Gräber aus der thüringischen Zeit. Gräber mit reichen Schmuckgaben und darunter auch ein Grab einer jungen Frau, die auf einem Wagen ruhte. Und die Archäologen vermuten hier, dass es sich um Familienangehörige der Thüringer Königsfamilie handelt.
Sie können Gispersleben bequem erreichen und laufen dann an der Gera entlang über die neue Brücke am Kejani-Park und erreichen von dort die Endhaltestelle Europaplatz. Am nächsten Tag, oder wenn Sie Lust haben, können Sie auch weiterlaufen, von Marbach bis Endhaltestelle Eger. Durch die Gartenanlage über die Schwedenschanze, Langer Graben, an den Berufsschulen vorbei oder hier am nächsten Tag neu ansetzen. Hinter dem Hauptfriedhof den Brühler Herrenberg entlang gehen bis zum Sonnenweg, ein Stück an der alten Bahnlinie nach Schmira entlang bis zum ersten Querweg, der hinunter zum Brühler Hohlweg führt, über den Langen Graben und den Hippelborn dann zum Gebreite und zur Endhaltestelle an der Eger. Von Ost nach Süd eine schöne Wanderung über den Ringelberg bis zum Urbicher Kreuz. Man geht wieder in Richtung Kerspleben am Marienhof vorbei, hinter der Brücke des Autobahnzubringers, aber nach rechts auf den Radweg bis nach Atzmannsdorf. Und da kann man einen Abstecher machen an der Dorfkirche und den hübschen Friedhof bis nach Linderbach. Durch Linderbach über die B7 in Richtung Urbich, ein sehr schöner Wanderweg, der auch für Kinder mit Rädern oder mit Rollern sehr gut zu befahren ist. In Urbich die L40 überqueren und dann den Weg am Bach nehmen. Dort eine kleine Brücke überqueren und man erreicht nach wenigen Minuten das Urbicher Kreuz. Eine sehr schöne Wanderung ist auch die aus dem Süden. Eine schöne Wanderung ist auch die vom Wiesenhügel zum Steiger und zum Tannenwäldchen. Man steigt in der Endhaltestelle Wiesenhügel aus, läuft die Straße am Wiesenhügel hinauf, die Melmwiese entlang und dann im Steiger bis zum Eckstädter Grenzweg, die man bis zur Arnstädter Grase und dann zum Hubertus gehen kann. Wer aber vorher einen Weg in nördlicher Richtung einschlägt, kommt eventuell zum Tannenwäldchen und zur Endhaltestelle Thüringenhalle. Soweit meine Wanderempfehlungen rund um Erfurt.
Radio Frei Stadtgespräch.
Die Sendezeit des Stadtgesprächs geht hier langsam zu Ende. Ich erinnere Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, gern noch einmal daran, dass wir ab der nächsten Woche, also ab der ersten Septemberwoche, das Stadtgespräch hier auf 96,2 MHz immer um 14 Uhr auf den freien Sendeflächen hören. Und auch die Bücherbar wird ihre Sendezeit verändern. Sie wird nicht mehr am dritten Sonntag um 18 Uhr zu hören sein, sondern am dritten Mittwoch um 14 Uhr, ebenfalls hier auf den freien Sendeflächen auf 96,2. Und ab der nächsten Woche werde ich auch mit einer neuen Sendung aufwarten. Musikstunde Ost, spiel das Lied noch einmal. Da gibt es Erinnerungen an Schlagersänger, an Schlager, an Hits aus der DDR und aus den osteuropäischen Ländern. Ich danke Ihnen fürs Einschalten und Zuhören, wünsche Ihnen eine schöne Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Richard Schäfer.